Es war die Wasserschlacht von Dortmund, der VAR-Wahnsinn im Westfalenstadion oder einfach der 2:0-Sieg der DFB-Elf gegen Dänemark im EM-Achtelfinale. Deutschland steht nach einem wilden Spiel im Viertelfinale und es gibt natürlich viel zu besprechen. Hier ist eine neue Folge Kicker Daily. Ich bin Caroline Labes und weil es eben so viel zu besprechen gibt, habe ich heute Timo Baumgartl an meiner Seite. Hallo Timo.
Guten Morgen, hallo.
Du hast am Freitag fast richtig getippt, 2:1 hast du getippt und du hast es ein bisschen vorausgesagt, dass es ein knappes Spiel wird und dass die Deutschen geduldig sein müssen. Hast du es dir denn am Ende aber so vorgestellt?
Ich glaube, es war so ein typisches 2:1 Spiel. Ich weiß nicht, das Tor von den Dänen hat so ein bisschen gefehlt. Dass es so knapp wird, dass es so eng wird, habe ich mir eigentlich gedacht, weil ich glaube, das ist ein K.O.-Spiel. Die Deutschen haben natürlich eine unfassbare Anfangsphase, eine furiose Anfangsphase, wo man ehrlicherweise sagen muss, als Spieler wird man sagen, na, so ein Block, der kommt 50 Mal in der Saison vor bei dem 1-0 von Nico Schlotterbeck, das nicht gegeben würde. Und eigentlich kann man das auch mal durchlaufen lassen. Ich glaube, sie haben es einfach verpasst, in den ersten 20 Minuten sich zu belohnen. Und dann, ja, wie es halt so ist, und wenn man sich nicht belohnt, dann wird so ein Spiel, was die Dänen wahrscheinlich auch so als Plan hatten, lange 0:0 zu halten, dann wird es natürlich schwerer. Und im Endeffekt brauchen wir nicht drüber reden, dass es verdient ist. Aber dass es so eng wird, da hätten die manche deutschen Fans drauf verzichten können.
Dann lass uns doch direkt mal unsere Herzo-Hotline wählen nach Herzogenaurach und unseren DFB-Reporter dazu holen, der dieses Spiel im Stadion live miterlebt hat.
Die Herzo-Hotline.
Hier ist Oliver Hartmann.
Guten Morgen und hallo in die Runde.
Oliver, vielleicht als erstes mal von dir. Wie hast du denn das Spiel gestern erlebt, die Stimmung erlebt und dann eben auch das Team nach diesem erlösenden Sieg?
Es war auf dem Platz zwar eine zähe Angelegenheit, aber es war eine unfassbare Atmosphäre. Die Ränge waren von der ersten Minute an dabei, eigentlich schon vor dem Spiel. Die Wand war nicht gelb, sie war weiß, aber sie war wirklich annähernd mächtig wie bei den Spielen von Borussia Dortmund. Es waren natürlich Rahmenbedingungen mit diesem Unwetter, mit diesem Gewitter, mit der Unterbrechung, die schon furios waren. Ich stimme der Analyse von Timo zu 100% zu. Es war eben ein Spiel, in dem die deutsche Mannschaft viele Widerstände zu überwinden hatte, unterschiedlichster Art. Und wie sie das gemacht hat und am Ende völlig verdient gewonnen hat, zeigt auch die Fortschritte, die sie in diesem Turnier bisher gemacht haben.
Jetzt ist Deutschland im Viertelfinale auch 0:0 endlich mal. Aber ihr habt schon gesagt, ne, es gab Widerstände zu überwinden. Also so ganz problemlos war es jetzt nicht. Wo seht ihr denn oder wo habt ihr die größten Probleme gesehen, wo man dann jetzt vielleicht auch nochmal dran arbeiten muss für das zumindest mal nächste Spiel?
Also für mich ist es ganz eindeutig, was man in dem Spiel gesehen hat. Wenn Deutschland den Ball hat, wenn Deutschland aktiv ist, wenn Deutschland angreift, dann kommen die Stärken der Mannschaft mit Jamal Musiala, mit Leroy Sané, mit Kai Havertz, dann kommen sie zur Stärke. Bloß wenn Deutschland tief verteidigt, ich glaube, das ist das, was Deutschland nicht so gut kann. Weil man hat gesehen, wenn die Dänen sie hinten rein drücken, und das war nicht so oft der Fall jetzt gestern, aber gehen wir mal davon aus, dass das im Viertelfinale eventuell Spanien wartet, die einen ähnlichen Spielstil pflegen und dann hinten rein drücken, dann kommen da immer wieder Räume. Und man hat es bei den Chancen von Dänemark auch ab und an gesehen, dass da in der Mitte dann ja Räume frei sind, die eigentlich frei sein sollen. Und ich habe das Gefühl, dass mit den Spielertypen, die wir haben als Deutsche, das tiefe Verteidigen jetzt nicht das ist, worauf wir Wert legen oder beziehungsweise uns verlassen können, sondern eher darauf, dass wir mit unseren Spielern, mit Kroos, mit Gündogan und mit den ganzen Zockern einfach auch Fußball spielen können. Und da sind, glaube ich, unsere großen Stärken.
Also ich glaube, dass die große Stärke, die Timo gerade angesprochen hat, der Zocker davon, die zu allem in der Lage sind, aber eben auch sehr riskant spielen, dass das eigentlich auch die Anfälligkeit ist. Wenn die Bälle leicht verloren werden, wie beispielsweise von Musiala und von Sané gestern Abend, dann entstehen schlagartig Räume, in die ein guter Gegner, und die Schweiz und die Dänen haben das zumindest ansatzweise ausgenutzt. Und eine Mannschaft wie Spanien wird es viel konsequenter ausnutzen. Da stimmt die Balance noch nicht.
Ihr habt es eben schon angesprochen, Deutschland hätte natürlich schon nach 4 Minuten führen können durch Nico Schlotterbeck. Vorher wurde aber ein Foul von Joshua Kimmich abgepfiffen. Wie schätzt ihr die Situation ein? War es Foul, eurer Meinung nach?
Also der Schiedsrichter war ein englischer Schiedsrichter, oder?
Ja.
Dementsprechend, ich glaube, das kommt in der Premier League oft vor und zu Genüge. Und in der Regel wird das auch nicht als Foulspiel gepfiffen. Aber natürlich, wenn er auf die Situation genau achtet, kann man das geben. Aber ich kenne das selber aus dem Bundesliga-Alltag. Das passiert schon häufiger, dass da mal ein Block gestellt wird.
Also tatsächlich war der Schiedsrichter von A bis Z sehr kleinlich und total unenglisch unterwegs. Nicht nur in der Szene. Man muss sagen, insofern passt die Aberkennung des Tors zu seiner Linie, die mir nicht gefallen hat, aber die man dann irgendwo akzeptieren muss. In Deutschland werden solche, Timo wird mir zustimmen, solche Aktionen viel häufiger abgepfiffen als in England beispielsweise oder in der Champions League. Hart, aber es ist vertretbar. Und wenn wir ehrlich sind, Jo Kimmich hatte nichts anderes im Sinn, als den Gegner rauszunehmen.
Das ist natürlich schon die Sache, dass er es rausnehmen möchte. Das ist natürlich auch so geplant. Ich glaube, das ist ein absoluter Ablauf, den die deutsche Mannschaft auch trainiert hat, dass der Ball dahin kommt, dass Jo Kimmich ihn blockt. Dementsprechend, das passt zu seiner Linie, da hast du absolut recht. Aber von einem englischen Schiedsrichter kann ich eigentlich auch erwarten, dass man sowas durchgehen lässt.
Lasst uns mal auf die Wechsel, die Julian Nagelsmann gemacht hat, schauen. Also was die Startelf angeht. Raum für Mittelstädt, Sané für Wirtz. Waren das gute Wechsel, die für dich das Spiel belebt haben, Olli?
Ja, er wollte Tempo ins Spiel bringen und er wollte Emotionen ins Spiel bringen. Und das ist mit den beiden Umstellungen schon gelungen. Sané ist nicht alles gelungen. Man merkt schon, dass er nicht im Rhythmus ist, dass er durch diese Schambeinentzündung jetzt seit Wochen eben nur sporadisch zum Einsatz kommen kann. Aber ich finde, er hat es dafür in einigen Szenen ziemlich ordentlich gemacht. Raum, der war schon bei der Einwechslung gegen die Schweiz ein Gewinn. Ich finde, das war er diesmal auch. Der bringt halt eine Power nach vorn. Und gerade wenn ich ein Spiel habe, wo ich viel Ballbesitz habe, wo ich vielleicht nicht nur verteidigen muss, sondern eben auch Druck nach vorn machen muss und die Flanken schlagen muss. Und da hat er eine Waffe, die kein anderer in der deutschen Mannschaft hat. Mit seiner Technik, also es war schon ein Gewinn. Nagelsmann hat gutes Händchen wieder bewiesen. Ich finde sowieso, dass er bei der EM bisher ziemlich gut coacht und sehr pragmatisch daran geht.
Bleiben wir doch mal bei dir und schauen auf die zweite Hälfte und auf diese wilden Minuten. Das Tor der Dänen, das dann aberkannt wurde im Gegenschlag der Handelfmeter für Deutschland. Du warst ja im Stadion. Wie hast denn du diese wilden Minuten erlebt und wie viel Glück hatte die deutsche Mannschaft vielleicht auch, dass sie da eben nicht in Rückstand geraten? Weil es war ja am Ende nur der kleine Zeh gefühlt, der da im Abseits war.
Ja, gefühlt war es auch wirklich wild und es war so, man hat immer den Atem angehalten auf den Rängen. Was passiert jetzt? Wie fällt die Entscheidung aus? Prinzipiell ist das natürlich, das waren zwei diese VAR-Minuten, wo man zwischen Bangen und Hoffen war, je nachdem, welches Trikot man dann hatte. Ich finde ganz ehrlich, Abseits muss man sich inzwischen abfinden, dass es keine gleiche Höhe gibt. Und wenn es eine Tiefenspitze ist und es ein Computer bemisst, dann muss man dem einfach vertrauen, dass das so ist. Das ist bitter für die Dänen. Und das ist ganz klar, das wäre auf der anderen Seite genauso bitter gewesen. Zum Handspiel habe ich eine andere Meinung. Ich finde diese Regel, so wie sie jetzt angewandt wird, schon immer nicht im Sinne des Fußballs. Der Schiedsrichter hat im Sinne der Regel entschieden. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Jetzt haben sie ja da sogar einen Chip im Ball versenkt, also selbst wenn man das Handspiel nicht wahrnimmt. Wenn der Chip das dann registriert und ausschlägt, dann muss es gewertet werden. Aber der dänische Spieler, der hat überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist eine ganz, Timo wird es hoffentlich bestätigen als Verteidiger. Das ist eine stinknormale Bewegung, wie man da hingeht. Das dann so hart zu bestrafen, ist im Sinne der Regel. Aber, und da, auch wenn wir der Deutsche jetzt davon profitiert haben, nach meinem Verständnis nicht im Sinne des Fußballs.
Ja, also Handspiel, das ist als Verteidiger immer, beziehungsweise als Spieler immer so eine Sache. Das ist eine normale, natürliche Handbewegung. Ihr kriegt dann den Ball dahin. Im Sinne der Regel glaube ich, dass man das so machen muss. Aber für einen Spieler ist das immer maximal unangenehm, weil man ja seine Hände nicht hinter seinen Körper verschränken möchte, weil das ja eigentlich auch eine unnatürliche Handbewegung ist. Wenn wir mal ehrlich, keiner geht so in den Zweikampf, aber irgendwie wird es so gefordert.
Timo, noch eine Frage an dich als Innenverteidiger. Antonio Rüdiger, der hat kurz vor Schluss noch so eine Rettungstat auf dem Boden bejubelt, wie ein Tor eigentlich oder wie einen Sieg. Wie wichtig ist so eine Aktion, vor allem dann auch für den weiteren Turnierverlauf, für die Mannschaft, aber auch für einen selber als Spieler, weswegen er wahrscheinlich dann auch so gejubelt hat?
Ich kenne ja Toni selber, ich habe mit ihm zusammengespielt, deshalb weiß ich, dass er positiv verrückt ist, kann man ruhig sagen. Aber es ist natürlich eine Aktion, die eine Mannschaft mitreißt. Wenn man sieht, wie viel er gibt ja alles, um dieses Tor zu verhindern. Er zeigt einfach maximale Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das, was andere Spieler mitreißt, was andere Spieler auch hochzieht. Und deshalb spielt er auch nicht ohne Grund bei Real Madrid, weil er mit seinem ganzen Leben, sagen wir mal jetzt übertrieben gesagt, das Tor verteidigen will. Und das ist ja das, was jeder Trainer haben will. Das ist das, was jede Mannschaft haben will. Und auch völlig zu Recht, er hat gestern ein überragendes Spiel gemacht, völlig zu Recht wurde er auch Man of the Match, weil In solchen Spielen braucht man Menschen oder Spieler, die vorangehen, gerade mit dieser positiven Art, mit dieser positiven Verrücktheit. Und ich glaube, dass so jüngere Spieler wie Nico Schlotterbeck oder wie ein David Raum dann das sehen und sagen, boah, also im Endeffekt, wenn wir einen Fehler machen, ist da noch der positiv Verrückte da hinten und erklärt das schon. Und dementsprechend, ist das doch für alle ein maximaler Gewinn, was er da macht.
Der ist ein richtiger Führungsspieler geworden und eine Szene, ich weiß nicht, ob er das am Fernseher gesehen hat. Nico Schlotterbeck hat er 99% gute Szenen, aber den einen Dribbler im Strafraum, der hätte auch böse enden können. Wo auch kurz bei ihm der Kopf runtergegangen ist und Rüdiger ist auf ihn zugestimmt, hat ihn in den Arm genommen, hat ihn dreimal auf die Brust geklopft, hat ihn wieder aufgerichtet. Solche Spieler, die dich dann so packen, brauchst du auch als Mannschaft.
Da hast du recht. Er ist auch Gott sei Dank fürs Viertelfinale ja dann hoffentlich weiterhin fit. Oliver, dir erstmal vielen Dank. Mit Timo reden wir gleich noch weiter.
Sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich fahre dahin, um nicht Urlaub zu machen oder mir die Copacabana anzuschauen, sondern ich fahre dahin, um ein gutes Turnier zu spielen.
Die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. In einem Land, das den Fußball lebt. Es war ein Turnier der Extreme.
Für die deutsche Nationalmannschaft war es aber auch ein Turnier mit vielen Fragezeichen. Hinter der DFB-Elf lagen gute Jahre. In den 4 Turnieren zuvor erreichte das Team mindestens das Halbfinale. Zum großen Triumph reichte es jedoch nicht.
Es ist die goldene Generation, aber das birgt natürlich auch die Gefahr. Die goldene Generation, die keinen Titel holt, was macht man mit denen dann? Ne? Wo steckt man die hin?
Die deutsche Nationalmannschaft wollte diesen Titel. Unbedingt. Doch im Vorfeld viel Unruhe und viele verletzte Leistungsträger. Unter ihnen Sami Khedira, Führungsspieler und Herzstück des deutschen Mittelfelds. Gewinnt er den Wettlauf mit der Zeit?
Wie lange brauche ich? Wann schaffe ich es? Lothar Matthäus hat es in 5 geschafft, dann schaffe ich es in 4,5. Vollgas.
2 Jahre zuvor hatte es bei der Euro noch intern gekracht. Kann jetzt aus einer Gruppe von Alpha-Tieren eine eingeschworene Mannschaft werden?
Es war geprägt von wirklich gegenseitigem Respekt, geprägt von Freundschaft, geprägt von sich gegenseitig zu unterstützen, ob auf dem Platz oder neben dem Platz.
Und wie kommentiert man eigentlich ein Finale, wenn man weiß, dass ganz Fußball-Deutschland zuschaut?
Auch der Gedanke, oh Gott, also heute sollte wirklich nichts schiefgehen und ich sollte den Siegtorschützen bitte auch erkennen sofort.
Mein Name ist Isabella Fischer. Für mich war der Sommer 2014, wie für viele Fans in ganz Deutschland, ein einziger Partyrausch.
Ich bin Matthias Dersch. Für mich war es damals die erste WM als Reporter vor Ort.
Wir nehmen euch mit auf eine Reise.
Auf eine Reise durch ein Land, das den Fußball lebt, das gigantisch groß ist, beängstigend und faszinierend zugleich und auch unfassbar schwül.
Eine Reise durch eine Weltmeisterschaft, bei der für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen. Wir lassen das Turnier Revue passieren. Mit Spielern, Reportern und Menschen, die damals ganz nah dran waren.
Der vierte Stern ist ein Podcast des Kicker.
Der neue Kicker-Podcast, der vierte Stern. Ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns schon jetzt und aktiviere die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen.
Das ist ein Titel für die Ewigkeit, den uns niemand mehr wegnehmen kann.
Nach 6 gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Benno Schmitz und dem ersten FC Köln. Der Rechtsverteidiger wird nach dem Kölner Abstieg nicht mit in die zweite Liga gehen. Außerdem wird Flügelstürmer Farida Alidou den FC verlassen, da der Verein die Kaufoption nicht sieht. Alidou geht damit vorerst zurück zu Eintracht Frankfurt. Argentinien hat im 3. Spiel bei der Copa America den 3. Sieg gefeiert. 2:0 gegen Peru. Wieder mal waren es die Tore von Lautaro Martinez, der die Argentinier jubeln ließ. Superstar Lionel Messi fehlte aufgrund einer Oberschenkelverletzung und wurde geschont. Ob Messi im Viertelfinale wieder zur Verfügung steht, das ist noch fraglich. Neben Argentinien ist auch Kanada erstmals als Gast bei der Südamerika-Meisterschaft dabei. In die nächste Runde eingezogen. Den Kanadiern reichte ein 0:0 gegen Chile für Platz 2 in der Gruppe. Italien ist raus, die Schweiz ist weiter. Timo, bist du unser kleines Orakel hier, weil du hast nämlich noch am Freitag gesagt, ne, die Schweiz kommt weiter. Ich sag schon die ganze Zeit, die Schweiz ist mein Geheimfavorit. Gehst du da jetzt mit?
Erstmal muss man sagen, absolut verdient. Ich glaube, die Schweiz war in allen Belangen überlegen. Ich glaube, in Intensität, in Taktik, in der Technik, in der Art, wie sie auf Fußball gespielt haben, waren sie einfach überlegen. Ich glaube, die Italiener man hatte so das Gefühl, sie hatten, wussten gar nicht, was sie machen sollten. Ich kann mich jetzt an keine wirkliche Großchance erinnern, bis auf den Kopfball, den der Scheer, glaube ich, selber an den eigenen Pfosten köpft. Ich glaube, das war's. Und die Schweizer mit Kranitschaka, mit Embolo, mit Ruben Vargas, der gestern ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Ich glaube, das war maximal verdient. Geheimfavorit ist die Schweiz auf jeden Fall. Aber ich sag dir auch, mein Geheimfavorit ist eigentlich Österreich. Im Endeffekt glaube ich, dass die Schweiz auch auf der Seite des Turnierbaums, wo sie sind, auch eine große Chance hat, relativ weit zu kommen. Und dann würde es mich nicht überraschen, wenn eine der beiden Mannschaften, Schweiz oder Österreich, im Finale stehen wird.
Timo, wir werden das natürlich weiter verfolgen, auch mit dir als unseren Experten. Wir hören uns die Woche nämlich wieder. Vielen Dank erstmal und bis dann.
Bis dann, Dankeschön.
Und wir sind damit auch am Ende der Folge. Ich sag tschüss und bis morgen. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne.